Pfingsten. Halleluja! Chemnitz ist christlich geworden. Ja, so glaubte ich anfangs der Woche. Habt ihr den Schriftzug mitbekommen am Hauptbahnhof? Fürchtet euch nicht! Ja, ich dachte schon, das ist die Ankündigung vom Pfingstfestival. Bis heute gibt es keine Auflösung, wer das gemacht hat, warum das da steht. Aber dieser Spruch hat was mit Pfingsten zu tun. Fürchtet euch nicht. Und darüber wollen wir mal nachdenken. Ich habe jetzt seit 2019 das dritte Mal die Predigt zu Pfingsten. Ich habe zu Hause gesessen. Ach, du kannst ja nicht schon wieder Pfingstwunder machen. Nee, da lasst uns heute mal nachdenken über den Heiligen Geist. Heiligen Geist, der zu Pfingsten ausgegossen worden ist. Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Ostern, Nikolaus, Weihnachten ist ein Riesengeschäft. Aber warum haben unsere Marketingstrategen nicht eigentlich Pfingsten bis jetzt entdeckt? Wie wäre es mit dem Flaschengeist? Oder eine Pfingst-App mit den Sprachengebühren? Oder ein Pfingstfeuer to go, ein Feuerzeug? Ich will gar nicht sprechen von dem roten Pfingstochsen. Also ich glaube, wir als Christen, wir können ganz gut damit leben, dass diese Marketingstrategen das Pfingstfest links liegen lassen. Wir beobachten aber, dass die Mehrheit, die große Mehrheit der Deutschen mit Pfingsten gar nichts mehr anzufangen weiß. Das Mnet Meinungsforschungsinstitut hat in der vergangenen Woche 1011 wahllos Menschen in Deutschland gefragt über die Bedeutung des Pfingstfestes. 59% der Befragten gaben an, von der Bedeutung keine Ahnung zu haben. 17 haben absoluten Quatsch geredet und klar ist Pfingsten, Auferstehung des Herrn, Himmelfahrt von Maria, was kam noch? Kreuzigung Jesu. Das waren Antworten. Und vor allem jüngere Menschen unter 29 Jahren wissen nicht mehr, was wirklich Pfingsten geschah. Liebe Freunde, liebe Geschwister, 88% der unter 29 Jahren wissen nicht mehr, was Pfingsten ist. 88%. Im Osten waren es sogar 92%. Also die DDR wirkt bis heute nach. Woran liegt das? Das Pfingstfest feiert ein Schattendasein. Das, obwohl es von Weihnachten und Ostern her das dritte große kirchliche Fest ist. Auch hinter Pfingsten steht ja eine Geschichte im Neuen Testament, die Geschichte von der Ausgießung des Heiligen Geistes, die versammelte Jüngerschar. Aber wie anschaulich ist das? Mit dem Kind in der Krippe zu Weihnachten können wir was anfangen, bildlich. Mit dem Mann am Kreuz können wir was anfangen und der Auferstehung. Aber Pfingsten, Heiliger Geist? Genau das ist aber kein Fehler dieses Festes, sondern es gehört zu seinem Wesen. Denn der Heilige Geist ist etwas durch und durch Ungriffiges. Wir können ihn weder in Flaschen füllen, noch angemessen darstellen. Deshalb fremdeln nicht nur Marketingstrategen und die Mehrheit der Bevölkerung mit ihm, sondern, und ich muss gestehen, teilweise auch ich, manche gläubigen Christen. Ja, was ist denn nun wirklich der Heilige Geist? Julia Gerd ist eine Religionspädagogik am evangelischen Seminar in Fitzlar. Und sie hat sich in ihrer Promotion mal mit dem Heiligen Geist und Pfingsten beschäftigt. Und sie hat darum herausgefunden, das geht bei den Kindern schon los. Im Religionsunterricht in den Schulen kommt Pfingsten eigentlich gar nicht mehr vor. In den meisten Bundesländern wird Pfingsten gar nicht mehr thematisiert. Die Jugendlichen hören eigentlich gar nichts mehr von Pfingsten. Religion zu unterrichten ohne die Auferstehung von Jesu und damit Ostern zu behandeln, das ist schwierig. Aber wie erkläre ich den Heiligen Geist? Die Lehrer haben andere Schwerpunkte gesetzt. Und auch in den Schulbüchern kommt meistens Pfingsten nicht mehr vor. Und die drei Lebensabschnitte, die ich mir selbst gestellt habe mal, in den drei Lebensabschnitten Fragen, die ich mir selber über den Heiligen Geist gestellt habe, die möchte ich mal mit euch heute bedenken. Erstens, können wir den Heiligen Geist überhaupt erklären und verstehen? Also da habe ich schon aus der Sonntagsschule her meine Probleme gehabt. Zweitens, welcher Geist wirkte denn vor Pfingsten überhaupt? Also Pfingsten, Ausgießung, was war denn vorher? Und drittens, gibt es denn irgendwo in der Bibel eine schlüssige Erklärung? Ja, Flammen haben wir und wir haben eine Taube, aber eine Erklärung, ja, die gibt es in der Apostelgeschichte. Nein, im Timotheusbrief. Also fangen wir mal an. Wir gehen zurück in unsere Sonntagsschule. Können wir den Heiligen Geist überhaupt erklären und verstehen? Und Bilder aus der Kindheit prägen sich ja unwahrscheinlich ein und die bleiben ein Leben lang. Wir hörten in der Sonntagsschule, der Heilige Geist wird da ausgegossen. Ja, was denkst du denn als Kind? Gießkanne. Da kommt ein alter Mann mit der Gießkanne. Oder du hast irgendwas ausgegossen auf dem Tisch. Oh je, Mutti hat geschimpft. Ausgießen des Heiligen Geistes. In der Sonntagsschule, ich weiß nicht, wer das noch weiß, das war schön, wir hatten in der Sonntagsschule ein Heft. Für jeden Sonntag ein Klebebild. Kennt das noch jemand? Man ist ja manchmal in die Sonntagsschule gegangen, um dieses Bild zu bekommen und am Jahresende dann das gesamte Buch voll zu haben. Was war denn als Bild? Was war als Bild zu Pfingsten drinne? Die Jünger mit den Flammen auf dem Kopf, sehe ich noch deutlich. Ein Außenmalbild. Ich weiß nicht, ob es mein Bruder war oder irgendjemand. Der hat einen Feuerlöscher daneben gemalt. Ja, Leute, als Kind, jemand mit Flammen auf dem Kopf. Solche falschen Bilder prägen sich ein Leben lang ein. Passt auf, welche Bilder heute Kinder wahrnehmen. Und wie erkläre ich den Heiligen Geist einem Erwachsenen, der noch nie was von der Bibel gehört hat? Sag mal Trinität, wir haben nächste Woche Sonntag Trinitatis, die Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eine Person, genannt die Trinität. Jeder Vergleich hinkt, aber man kann sich ungefähr das so vorstellen wie Wasser. Wasser mit drei Aggregatzuständen, fest, flüssig, gasförmig. Es bleibt immer Wasser. Eine Einheit. Oder schauen wir unseren Körper an. Geist, Seele, Leib. Nimm mal eins weg. Und so verstehe ich als Einheit die Trinität. Gott, Sohn und Heiliger Geist. Und vielleicht beschreibt sich noch, wenn ich ein Bild habe, der Heilige Geist in seiner vielfältigen Form vom leisen Hauch bis zum Orkan. Der leise Hauch. Der leise Hauch bringt was in Bewegung. Oder der laute Ton von der Luft des Bläsers, den hören wir. Und so vielfältig, liebe Geschwister, ist der Heilige Geist. Wir können den Heiligen Geist nicht in eine Person pressen. Meine zweite Frage, die ich mir dann in der Christenlehre gestellt habe, wo dann die Gedanken doch etwas weiter gingen. Okay, Pfingsten wird der Heilige Geist ausgeschüttet. Was war denn vorher? Sehen wir in der Bibel den Geist Gottes vor Pfingsten? Natürlich, gleich am Anfang der Bibel. Der Geist Gottes ist am Anfang der Bibel da. Keine repräsentative Auswahl, aber einige Bibelstellen. Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Genesis 1, Vers 2. Gottes Geist war also schon da, bevor er irgendetwas geschaffen hat, Materielles. Und auch in der zweiten Schöpfungsgeschichte kommt Gottes Geist vor. Als Gott einen Klumpen Lehm den Menschen geformt hatte, was hat er gemacht? Er hat in seinen Atem eingeblasen, Gottes Geist eingehaucht und damit den Menschen zu einem lebendigen Wesen gemacht. Und dieser Geist steht nicht für die Göttlichkeit des Menschen, aber für die besondere Beziehung, die der Mensch im Gegensatz zu anderen Lebewesen zu Gott hat. Eine weitere Geschichte fällt mir ein zum Geist Gottes. Prophet Elia. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. 1. Könige 19. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und darin begegnete Gott in seinem Geist dem Elia. Interessanterweise ist das hebräische Wort aus dem Alten Testament, das Luther meistens durch das deutsche männliche Wort Geist übersetzt, weiblich. Ruach kommt im Alten Testament als Geist vor. Im Neuen Testament das griechische Wort Pneuma. Und das ist nun widersächlich. Also, was ist denn nun der Heilige Geist? Männlich, weiblich, sächlich? Wir können ihn nicht in eine Person pressen. Eine große Kritik von einigen sehr Bibelkundigen gab es am Text des Musicals Martin Luther King, was wir dieses Jahr im März gesungen haben. Was hat der Textdichter Andreas Malesser, seines Zeichens Baptistenpastor, dort gebracht? Der Heilige Geist hin. Hat sie als Stimme des Herrn auftreten lassen. Blasphemie, Feminismus. Nee, wenn man Malesser begründet, seine Begründungen gelesen hat, dann hat er halt gesagt, man kann den Heiligen Geist nicht in eine Person packen. Eigentlich hätte es sächlich sein müssen. Dieser Geist lässt sich nicht fassen. Er lässt sich in kein festes Bild pressen. Und erst recht nicht können wir über Gottes Geist verfügen. Es gibt keinen Knopf, wo man draufdrücken, jetzt kommt der Heilige Geist auf mich herab. Es gehört vielmehr zu seinem Wesen, dass er weht, wo und wann er will. Der Wind bläst, wo er will, Johannes 3, Vers 8. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir können ihn nicht herbeiholen, aber wir können ihn erbitten, ihn einladen, ihm Raum schaffen und dann schauen, was passiert. Auch da habe ich ein Bild aus der Sonntagsschule. Meine Sonntagsschultante war die Dorothea Seidel. Und sie ist sehr jung getauft worden. Ich glaube, wenn ich in Erinnerung habe, mit 11 Jahren getauft worden. Und da hat sie gesagt, dann habe ich mich nach der Taufe zu Hause hingesetzt, an unser Klavier, und da habe ich gewartet, bis der Heilige Geist kam. Da kam aber nicht. Der Heilige Geist ist in uns, um uns und mit uns. Und oftmals merken wir das gar nicht. Das kann ein leises Säuseln sein. Das kann ein Musikstück sein, was uns zu Herzen geht. Das kann ein Bibelvers sein, in den der Geist uns anspricht. Und das ist so individuell, wie wir Menschen sind. Die Gegenwart des Heiligen Geistes anders zu vermitteln, anderen zu vermitteln, die Erfahrung mit ihm zu bringen, das bleibt eine Erfahrung des Glaubens. Und deshalb ist es auch oftmals so schwer, dass wir die Botschaft des Heiligen Geistes mit unserer Persönlichkeit rüberbringen können. Weil das eine ganz persönliche Erfahrung meines Lebens ist, wie der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Und der wirkt mit jedem anders. Der Theologe Jan Friedrich bezeichnet den Heiligen Geist als Gott in Aktion. Oder mit der Gegenwart des göttlichen Geistes zeigt sich eine Kraft, die mit dieser Welt Gutes will und sie auf dieses Gute hinbewegt. Und der göttliche Geist, ich sagte es schon, zeigt sich bei jedem Menschen anders, in einer anderen Gestalt. Folgende nicht ganz ernstzunehmende Episode. Ein Kardinal reist anonym nach Venedig und fällt dort aus der Gondel. Das Wasser ist zwar nicht tief, aber der Kardinal versinkt immer weiter. Da kommt ein Gondoliere vorbei und fragt, kann ich Ihnen helfen? Nein, sagt der Kardinal, der Heilige Geist wird mir schon beistehen. Er sinkt tiefer, der Kardinal. Blub, blub, blub. Kommt wieder der Gondoliere vorbei. Kann ich Ihnen helfen? Nein, sagt der Kardinal, der Heilige Geist wird mir schon beistehen. Es kommt, wie es kommen muss. Kardinal ersäuft, kommt in den Himmel, sieht den Heiligen Geist, sagt sie ihm, wenn man dich schon mal braucht, dann bist du nie da. Heiliger Geist, na, was glaubst du, wer der Gondoliere war? Jeder von uns spürt den Heiligen Geist persönlich und für sich selbst. Und gibt es dazu eine schlüssige Erklärung für den Heiligen Geist? Ja, Paulus formuliert im 2. Timotheusbrief 1, Vers 7 eine ganz kurze, aber sehr schlüssige Erklärung. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist Gottes bringt hier der Apostel mit vier Eigenschaften in Verbindung. Ein Negativum, die Furcht. Und drei Positiva, Kraft, Liebe und Besonnenheit. In manchen Übersetzungen steht statt Besonnenheit Zucht. Also mit dem Wort habe ich heutzutage ein bisschen Probleme. So Zucht, da denke ich an preußische Zucht und Ordnung. Besonnenheit. Die Furcht. Nein, der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht oder der Angst. Untergangspropheten und Verschwörungstheoretiker versetzen die Menschen in Panik. In diesen Wochen kann man erleben, wie Präsident Trump in den USA die Angst vor Chaos und Weltuntergang anheizt. Angst macht Reiche reicher. Was hat vor mehr als 100 Jahren Hindenburg gesagt? Der Krieg bekommt wir wie eine Badekur vom Ersten Weltkrieg. Daran muss man heute wieder denken, bei der überbordenden Kriegshetze, die wir heute haben. In Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz in München. Da habe ich mich wieder an diesen Badekur-General erinnert. Nachdem der neue Chef im Weißen Haus es gewagt hatte, ohne die anderen zu fragen, mit Putin zu sprechen am Telefon. Gehen die Kritiken hoch und es wird über Milliarden von Rüstung gesprochen. Die Sicherheitsexperten und die Politiker schreien nach noch mehr Aufrüstung. Sollvorgabe, liebe Geschwister, Sollvorgabe, 5% des Bruttoinlandsproduktes, würde für Deutschland bedeuten, von jetzt 90 Milliarden im Jahr Ausgaben auf 220 Milliarden Euro Rüstungsausgaben pro Jahr. Also 130 Milliarden mehr, das entspricht ein Drittel aller Renten. Dann kannst du überlegen, 1, 2, du kriegst keine Rente. 1, 2, du kriegst. Ein Drittel aller Renten würden die Mehrausgaben. Also nun müssen immer mehr neue Kredite her, für Waffen, Munition, immer mehr Soldaten, koste es, was es wolle. Es soll eine europäische Armee aufgestellt werden. Also nehmt es mir nicht übel, aber das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich bin froh, dass unser 13-jähriger Enkel eine Behinderung mit dem Arm hat und nicht zur Armee eingezogen werden muss. Die Gelddruckmaschine wird angeworfen. Und immer mehr Milliarden. Wer bezahlt denn das? Wir, die kleinen Leute mit unseren höheren Preisen. Und die Chefs von Banken und Rüstungskonzernen lassen ihre Sektkurken knallen. Angst macht Feinde. Angst macht Feinde. Was hat der Trump gesagt? Und hämmert das seinen Leuten ein? Wenn wir uns nicht wehren, werden die anderen uns wegnehmen, was wir uns hart erarbeitet haben. Also müssen Zölle her. Noch mehr Artikel zu verteuern. Oder hier in Deutschland haben inzwischen viele Menschen Angst vor den ganz vielen Menschen, die aus dem Ausland kommen, die eine neue Heimat suchen oder eine sichere Existenz. Was hören wir? Ja, die deutsche Kultur geht verloren. Wir sind bald fremd im eigenen Land. Und viele fürchten in einem der reichsten Länder dieser Welt, in Deutschland, den wirtschaftlichen Totalzusammenbruch, den Verlust demokratischer Rechte. Wer so denkt und schwarz sieht, der sucht verzweifelt nach Auswegen oder nach einer Alternative für Deutschland. Schwarz sehen macht einen ganz verrückt. Liebe Geschwister, so fing es auch 1933 an. Und Angst lähmt. Wie sollen wir als immer kleiner und älter werdende Gemeinde in Chemnitz noch die weiter steigenden Ausgaben für Bau, Energie, Versicherung und Personal finanzieren? Das war schon in den kleinen Christengemeinden so, am Anfang der Christenheit. Zur Zeit der ersten Christen war es ein Einzelner, der pessimistisch in die Zukunft schaute, dieser Timotheus. Die winzig kleine Schar der Christen hatte kaum Aussicht auf ein gutes Leben in diesem riesen römischen Reich. Und ausgerechnet ein junger Mann namens Timotheus sollte nun Gemeindeleiter werden. Kein Wunder, der Timotheus hatte Angst, die Leitung zu übernehmen. Und da bekommt dieser furchtsame Jüngling einen Brief von einem gewissen Paulus. Und wer sich mit diesem Timotheusbrief mal beschäftigt hat, der wird auch bei anderen als das Testament des Paulus bezeichnet, der zweite Timotheusbrief. Warum? Den hat Paulus im Angesicht des Todes im Gefängnis geschrieben. Im Angesicht des Todes. Er wusste nicht, ob er hingerichtet wird. Und der schreibt einen solchen Brief an den jungen Timotheus: Hab keine Angst, hab keine Furcht. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich gestehe, nicht alle Schriften von Paulus kann ich grenzenlos bejahen. Also man muss das im heutigen Kontext sehen, wie zum Beispiel Korintherbrief, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, also sei still. Man muss das im heutigen Kontext sehen. Aber dieser kurze Satz in dem Timotheusbrief, der nötigt mir höchsten Respekt ab. Aus dem Gefängnis solche aufmunternde Worte. Hab keine Angst. Denn Timotheus war wie gelähmt, weil er sich vor der Aufgabe gefürchtet hat. Und da erinnert Paulus ihn an das Evangelium. Gott ist stärker, ja sogar stärker als der Tod. Verlass dich auf seinen Geist. Der bewahrt zwar nicht vor allem Bösen, aber er begleitet dich. Mit Gottes Geist kannst du tapfer der Zukunft entgegengehen. Und dies ist auch, liebe Geschwister, die Botschaft an uns. Und gerade heute zu Pfingsten, Kraft, Liebe, Besonnenheit, du hast es. Timotheus, du hast es. Du hast es, Steffen, du hast es, Angelika, du hast es, Renate. Wir alle haben es. Vertraut darauf. Verlass dich darauf. Dann musst du keine Angst haben vor den großen Aufgaben. Timotheus kriegt nicht einfach gesagt, hab keine Angst, reiß dich zusammen, hör auf zu jammern, Hintern zusammenkneifen und durch. Nein. Paulus sagt, verlass dich auf Gott und seinen Geist. Der beflügelt dich. Der inspiriert dich. Der gibt dir, was du brauchst. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Wir wollen uns in den letzten Teilen noch mal ganz kurz über diese drei Dinge nachdenken. Der Geist Gottes gibt Kraft. Und was steht dort für ein Wort bei Paulus? Dynamis. Der Gottesgeist kommt in Bewegung. Er gibt Kraft, er macht dynamisch. Was aus Angst stark geworden ist. Gottes Geist bringt Bewegung. Man kann Ideen entwickeln, wenn Gottes Geist einen beflügelt. Ich bin ein ganz großer, was heißt Fan, aber ich habe ein unwahrscheinliches Interesse an Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist mir ein unwahrscheinliches Vorbild. In Nazi-Gefangenschaft hat der genau diese Kraft erlebt des Heiligen Geistes. Wir können uns alle gar nicht vorstellen, wie es in KZs zugegangen ist. Und was schreibt dieser Bonhoeffer für Worte? Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Darauf vertraue ich bis heute. Das gilt für Ehekrisen, für persönliche Misserfolge, für die großen Probleme, die uns in diesem Land Sorgen machen und in dieser Welt. Und Gottes Geist befeuert die Liebe. Und er hilft uns, lieben zu können. Wer liebt, stellt nicht sich und seine Ängste, sondern den anderen in den Mittelpunkt. Wer liebt, will, dass auch den anderen es gut geht. Und nicht nur den Familienangehörigen und den Freunden. Was hat Jesus sogar gesagt? Sogar den Feinden soll es gut gehen. Den Fremden soll es gut gehen. Dann hört nämlich die Feindschaft und das Fremdsein auf. Die Psychologen nennen das Perspektivwechsel. Versetz dich mal in Menschen, die hierher kommen, weil sie zu Hause nichts mehr zu essen haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihre schreienden Kinder noch satt bekommen sollen, weil ihre Häuser zerstört sind. Tagtäglich werden in Kiew und anderen ukrainischen Städten Menschen umgebracht und sie verlieren ihre Wohnungen. Haben wir Verständnis, warum Menschen flüchten in unser ach so sicheres Land? Gut, man muss deshalb nicht mit allem einverstanden sein. Also ich habe auch Probleme mit Menschen, die hierher kommen, randalieren, klauen und so weiter. Aber auch diese Menschen haben eine Würde. Und darum geht es, dass wir mit Würde auch Menschen begegnen, die uns nicht so ganz sehr gefallen. Und Gottes Geist schenkt Besonnenheit. Und ich finde das schön, dass in diesem Wort das Wort Sonne steckt. Besonnenheit. Wo einer besonnen handelt, da kann sich der finstere Hass nicht ausbreiten. Wo andere einen umnebeln wollen, mit Panik und Furcht sagen, früher war alles besser. So diese Nostalgiewelle. Ne? Da hilft Gottes Geist zur Besonnenheit. Da kann man klar sehen, was besser geworden ist. Unsere Generation erinnert sich noch dran. Ne? Beim Besuch des Jugendgottesdienstes in der Schlosskirche mit Theo Lehmann. Da wurde unsere Band fotografiert. Aber nicht, um das dann auf die Internetseite zu stellen, sondern das haben wir dann in unseren Akten gefunden bei der Stasi. Erinnern wir uns dran, für eine Weigerung, nicht mit der Waffe in der Hand zu kämpfen, bist du ins Gefängnis gekommen. Ich will gar nicht über die Wartezeit eines Trabantes reden. Und dass ich Augsburg nur bis 1990 auf der Landkarte kannte. Auch das sind schöne Dinge. Aber wir sollten uns mal überlegen, jammern auf hohem Niveau in Deutschland. Der Gottesgeist ruft zur Besonnenheit auf. Die Perspektive im Leben anzuerkennen, daraus Mut zu schöpfen und besonnen zu handeln. Dazu hilft uns Gottes Geist. Man wird nicht panisch, auch nicht hyperaktiv, sondern man kann besonnen abwägen. Was kann ich tun? Vielleicht, was können andere tun? Mit wem sollte ich reden? Ich muss doch nicht alles alleine machen. Und auch das zeigt Gottes Geist. Das schon von mir so oft zitierte Gebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird, das ist mir zum Wegbegleiter geworden. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Solche Besonnenheit, meine ich, würde uns auch heute manchmal gut tun. Gelassenheit und Mut und Weisheit statt Pessimismus und Furcht. Der Geist Gottes kann der Angst und den Sorgen einen Riegel vorschieben. Er bringt in Bewegung und schenkt neue Ideen und Hoffnung. Mit Gottes Geist kann man tapfere Schritte in die Zukunft wagen. Wie der junge Timotheus. Und wie wir heute. Wahrscheinlich sollten wir mal öfters bitten, komm, Heiliger Geist. So glaube ich, kann man auch die gegenwärtigen Krisen und Anfechtungen ganz gut bewältigen. Und deshalb will ich Gott an diesem Pfingstsonntag loben und diesen Tag zu einem guten Tag werden lassen. Der Heilige Geist ist Gottes Kraft, die Menschen zum Leben erweckt, ermutigt, befreit, Hoffnung und Glauben schenkt. Und sie zu einer lebendigen Gemeinschaft verbindet. Der Heilige Geist ist unfassbar, aber in seiner Wirkung ist er in uns und um uns herum spürbar. Wie der sanfte Wind, der das Windrad bewegt oder eben die Posaune erschallen lässt. Und in diesem Sinne freue ich mich eigentlich über den Schriftzug am Chemnitzer Hauptbahnhof. Fürchtet euch nicht. Und ich könnte dazu schreiben, weil der Heilige Geist bei uns ist. Amen.